Herzlich willkommen zu Quality Time, einem Podcast von Aufwind. Aufwind ist ein Projekt des Kunst- und Kulturvereins Zellermeles und der Stadt Zellermeles. Ich bin Julia Pöhlmann und ich verbringe heute Quality Time mit Ralf-Uwe Beck. Ein Hinweis zu Beginn: Dieses Gespräch wurde telefonisch geführt und auf beiden Seiten der Leitung aufgenommen. Wir haben beim Schneiden alles für ein möglichst ungetrübtes Hörvergnügen gegeben und wünschen jetzt viel Spaß beim Zuhören. Also dann sage ich ganz herzlich willkommen, Ralf-Uwe Beck von Mehr Demokratie e.V. Ich bin Julia Pöhlmann von Aufwind und wir verbringen heute ein bisschen Quality Time zusammen und begeben uns auf einen Gedankenspaziergang. Ich freue mich, dass wir uns die Zeit nehmen, Herr Beck.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin ein Spaziergänger ohne Ende.
Wenn Sie mal gucken, was schon hinter Ihnen liegt diese Woche, welche gute Nachricht haben Sie diese Woche bekommen?
Oh, das war eine gute Nachricht aus Sachsen, weil die Sachsen haben nämlich eine Idee aus Thüringen aufgenommen. Und wenn ich sage die Sachsen, dann meine ich die sächsische Regierung. Die hat sich nämlich entschlossen, das nachzumachen, was Thüringen vormacht, nämlich ein Corona-Bürgerforum einzurichten. Und das war so einfach, wie ich das in meinem politischen Leben nur ganz selten erlebe. Sonst muss man ja wirklich mühen, monatelang und kämpfen und machen. Und das war so... Das war so einfach. Also unsere sächsischen Mitglieder haben einen Brief geschrieben an die Justizministerin in Sachsen und haben gesagt, liebe Justizministerin, schauen Sie doch mal bitte nach Thüringen. Da hat der grüne Justizminister sich eingesetzt für ein Bürgerforum in der Corona-Krise und die Thüringer Regierung hat es auch beschlossen und das wäre doch jetzt eigentlich auch was für Sachsen. Und da muss die Frau einfach gesagt haben, ja, das ist tatsächlich einleuchtend und deswegen gibt es jetzt auch in Sachsen. Das war so einfach, so schön, das dachte ich, ja, so kann das auch gehen. Also auch zwischen Bürgerschaft und Politik einfach mal so unverkrampft und da ist eine Idee und die nehme ich auf und jetzt setzen wir das gemeinsam um und dann haben die wieder angerufen und gesagt, wie macht ihr das da in Thüringen und könnt ihr uns dabei helfen? Also auch das gibt's und das hat mich irgendwie erfüllt am Anfang dieser Woche, war schön.
Ich habe das jetzt so verstanden, das Bürgerforum ist also beratend oder konsultativ tätig, darf Thesen und Vorschläge und Positionen erarbeiten und die dann weitergeben. Ist das richtig?
Ja, ich denke, so wird das sein. Das ist ein Bürgerforum oder ein Bürgerrat, der ausgelost ist, hat immer die Vollmacht, sich selbst die Themen zu wählen, die er besprechen will. Das gehört zum Standard. Man muss aber allerdings auch sehen natürlich, dass das kein Entscheidungsgremium ist, sondern das ist ein Gremium, das berät, das Vorschläge macht. Aber dass es ein Bürgerforum ist und diese Menschen repräsentativ sein sollen für die gesamte Bevölkerung, wären wir durchaus gut beraten, da mit hinzugucken und aufmerksam zu sein und das zu verfolgen. Die Menschen, die da diskutieren und dann da sitzen, auch den Rücken zu stärken und zu respektieren, was dann in diesem Gespräch da rauskommt, aber es wird, glaube ich, nicht folgenlos sein. Ein solcher Bürgerrat, der wird so viel Aufmerksamkeit haben, dass das, was die Menschen da diskutieren, auch nicht einfach in den Schubladen verschwinden kann. Und da dieser Bürgerrat von der Regierung installiert ist, darf man hoffen, dass die Regierung ja will, dass diese Kompetenz der Betroffenen, die Alltagskompetenz der Menschen, stärker berücksichtigt wird und da einfließt.
Mich sehr schwer getan habe mit der Frage, was ist denn eigentlich Spiritualität? Und ich habe dann mal beim Meister Eckhart nachgeschlagen und da ist es ja tatsächlich dann wieder sehr ähnlich, wenn er zum Beispiel von diesem, er spricht da von einem Seelenfünklein und sagt dann aber, das ist so eins und einfaltig, dass niemals jemand hineinzulugen vermag, noch Gott selbst. Gott selbst, sollte Gott da reinschauen, muss es ihn seine göttlichen Namen kosten. Also das finde ich ganz interessant, weil das ja auch wieder, bedeutet, man hat eben vielleicht weniger diesen Anschluss nach oben als mehr diesen Anschluss nach innen. Und das schließt ja mit dem, was Sie sagen. Das war mir gar nicht so bewusst.
Ja, nach innen und unter uns. Sie haben das jetzt viel, viel schöner gesagt, als ich das je sagen könnte mit Eckhart. Ja, also das ist, also ich glaube, das ist auch dieses, vielleicht auch dieses Gefühl, dass wir aufgehoben sind. Das spüren die einen bei Gott aufgehoben sein, aber wir sind auch aufgehoben, ja, wenn wir uns wenn wir uns gegenüber sind, ja, wenn ich weiß, dass das, was ich fühle, bei dem anderen eben aufgehoben ist, dass es respektiert ist, ja, dass es nicht zertrampelt wird, dass es dort sich entfalten kann auch, dass es Wirkung haben kann bei dem anderen, der sich wieder einschwingt auf mich. Also Menschen, die dann, ja, die manchmal nur, wenn sie sich verlieben, aber vielleicht ist das viel zu wenig, die dann sagen, wir sind Seelenverwandte, wir spüren jetzt plötzlich, dass da was passiert zwischen uns, ja. Und das ist ja ein Verstehen einfach. Und zwar oft eines, das gar keine Worte braucht. Also ein selbstverständliches Verstehen. Und das ist so, ja, da ist, ich glaube, das hat ganz viel mit Spiritualität zu tun. Wenn uns das auffällt und wenn wir diese Angst spüren, davor einsam zu sterben und dieses kalte Sterben, vielleicht noch in irgendeinem Krankenhaus, in Isolation, dann ist die Angst, die wir davor haben, nicht unspirituell, sondern dass wir diese Angst empfinden, denke ich, ist etwas Spirituelles, weil wir dann bei den Menschen, die uns am Herzen liegen, sein wollen, weil wir sie nicht alleine wollen, alleine gehen lassen wollen, bei diesem, wenn sie sich auf diesen letzten Weg machen. Ja, dass wir wollen den Abschied, wir wollen da Frieden machen, wir wollen auch nochmal versichern, wie lieb wir den Menschen haben, den wir da gehen lassen, und das hat alles etwas mit Spiritualität zu tun. Also wir können sie nur schlechter ausleben und mitunter gar nicht, und das ist, das schlägt natürlich zurück. Also das ist vielleicht auch so ein Hinweis, wenn wir den spirituellen Dimensionen, die unser Leben hat, keinen Raum geben, dann verarmt unser Leben. Und das ist in der Situation, jetzt bei Corona spüren wir das, glaube ich, dass es so nicht geht, dass man so nicht leben kann, dass wir so der Lebensfülle entkommen, auch wenn wir uns eben diesem Schmerz entziehen beispielsweise. Ja? Das, ja. Aber ich bin da sehr zurückhaltend, wenn auch Theologen immer wieder artikulieren, ja, was soll diese Aufregung mit dem Tod, das gehört halt dazu und so weiter. Und ich bin selber sehr ängstlich, was das Sterben angeht, und finde das völlig berechtigt, ich habe meine Schwierigkeiten mit diesem Zynismus. Also auch wenn es heißt, wer da stirbt, das sind alles alte Leute. Auch ein alter Mensch hängt an seiner Lebenszeit, hat Dinge noch vor, hat Aufgaben, denen er sich widmet, hat Menschen, um die er sich kümmert, hat Dinge, die er noch bewegen will, und weiß natürlich trotzdem, dass seine Lebenszeit begrenzt ist. Ja.
Was ich als Gedanken hatte, war, dass ich eben glaube, dass diese Angst, wenn man gerade nicht unmittelbar betroffen ist, sondern wenn sie im Abstrakten bleibt, mir könnte das passieren, meiner Familie könnte das passieren, wie auch immer, dass Handlungen aus dieser Angst auch erwachsen und dass es dann dazu kommt, dass eben Menschen von sehr dumpf bis sehr differenziert mehr Freiheit fordern, gerade, und auf der anderen Seite, dass Menschen eben mehr Durchgreifen fordern, um aus dieser Situation zu entkommen und zu sagen, wir möchten zu einer Normalität zurückkehren, entweder eben sofort oder so schnell wie möglich, und dass diese Angst uns dazu bringt, gerade das nicht mehr zu tun, was wir vorher gesagt haben, nämlich sich zuzuhören, sich auszuhalten und sich geborgen fühlen können in unserer Unterschiedlichkeit. Also in den unterschiedlichen Schlüssen, die wir vielleicht auch aus der gleichen Angst ziehen. Und dass sich das dann niederschlägt im Gesellschaftlichen.
Ja, aber es ist, was Sie andeuten, es heißt ja, dass es tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und ich habe den Eindruck, dass die Gesellschaft sehr viel wacher ist als vor einem Jahr, als wir reingestoßen worden sind in diese Corona-Krise und in den ersten Lockdown. Und dass die Gesellschaft angefangen hat zu reflektieren, was das eigentlich bedeutet, wenn ich keinen Zugang mehr habe zu Menschen in Pflegeeinrichtungen, zu Menschen am Kranken- oder am Sterbebett. Das, glaube ich, war vielen in der Gesellschaft gar nicht so klar. Das ist uns dann irgendwie aufgegangen, ja. Und seitdem betrachten wir diese Situation kritischer. Und ich habe auch den Eindruck natürlich, dass ein Bewusstsein auch wächst, dass man die Menschen so nicht sterben lassen kann, dass man Trauernde nicht so zurücklassen kann und so weiter, ja. Und da erlebe ich aber auch Bewegung. Ich erlebe da jetzt nicht so eine politische Starrheit zu sagen, es geht jetzt nicht anders, so muss es jetzt sein, zieht euch bitte zurück und scheiß auf eure Ängste. Das erlebe ich nicht, sondern ich erlebe tatsächlich da auch einen Respekt und ein Mühen, dass man das, und man, ja, es, ich glaube, wir gehen jetzt anders um als vor einem Jahr. Und das ist doch, wir sind etwas schlauer, was die spirituellen Dimensionen angeht in unserem Leben, und dass die in Gesellschaft auch besprochen werden müssen, dass die ihren Wert haben und ihr Recht haben.
Und Sie haben gesagt, Sie haben das Gefühl, in dieser Bereitschaft des respektvollen Umgangs sind wir auch schlauer geworden im letzten Jahr?
Ich habe selten so viele Signale in unserer Gesellschaft erlebt von Menschen, die mir begegnen, die auf Solidarität gestimmt sind. Das wünschte ich mir in vielen Feldern, wo ich das vermisse. Also wenn es um Flüchtlinge geht, wünschte ich mir eine viel stärkere Solidarität in der Gesellschaft, ob die jetzt bei uns leben oder sich auf Fluchtwegen befinden oder in Libyen in KZ-ähnlichen Einrichtungen gefoltert, vergewaltigt und als Sklaven verkauft werden, ob das so ist oder bei uns, aber da wünschte ich mir oft eine stärkere Solidarität. Ich wünschte mir eine stärkere Solidarität, was die soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft angeht. Ja, dass wir das gemeinsam aufs Tablett bringen, dass wir diesen Anspruch, den wir in unserer Gesellschaft formuliert haben, der sich im Grundgesetz findet, ja, wir sind ein Sozialstaat, und das hält uns ja zusammen, auch dieser Anspruch, der demokratische Anspruch, und dass wir ein Sozialstaat sein wollen, also dass es ums Gemeinwohl geht. Da wünschte ich mir, dass wir ja viel stärker aufstehen und diese Solidarität artikulieren. Das hieße aber natürlich, wir müssten uns politisieren. Aber das, was ich in der Corona-Krise jetzt erlebe, ist, dass die Menschen, das stimmt mich wirklich hoffnungsvoll auch, ich habe das ganz selten so erlebt, dass sie solidarisch sich verhalten wollen, dass das plötzlich ganz oben aufsteht in dieser Gefährdung, ich könnte andere anstecken. Ja? Und das finde ich, das hat was. Ja? Das ist also, das bewegt mich auch. Ja?
Und gleichzeitig möchte ich, weil Sie so hoffnungsvoll sind, kann ich ja mal mit einem Negativbeispiel um die Ecke kommen. es geht um die Aktion Alles dicht machen, nie wieder aufmachen, Lockdown für immer. 53 Schauspielerinnen und Schauspieler haben für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, indem sie satirische, vielleicht auch polemische Videos in einem YouTube-Kanal gesammelt haben und da Kritik an den Corona-Maßnahmen bündeln, auf verschiedene Sachen hinweisen und das als ein, ich interpretiere das jetzt mal einfach, als Einladung zum Diskurs verstanden wissen möchten, weiß ich nicht. Jedenfalls, es hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. 20 Videos sind schon wieder verschwunden. Und eben auch dieser Umgang mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, also das wäre jetzt mal was, wo ich dachte, also was, wo ich gezweifelt habe an unserem Umgang miteinander, an unserem öffentlichen Umgang miteinander.
Ja, das beschreibt aber die Aufgabe, vor der wir stehen, und die ist tatsächlich zentral für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und die Aufgabe heißt, dass wir uns überhaupt in Debatten wieder üben müssen. Wir haben uns in unsere Blasen zurückgezogen. Das ist ausgesprochen bequem, weil dann ernte ich meistens Zustimmung, aber vermeide die Reibungsflächen. Und es muss darum gehen, diese Blasen aufzusprengen und diese Reibungsflächen wieder zu haben.
Ja, und gleichzeitig passiert es ja, dass dann gesagt wird, jetzt haben die Parlamente sind da nicht effizient genug in der Pandemie-Eindämmung. Wir überarbeiten jetzt das Infektionsschutzgesetz nochmal und bündeln wieder mehr Kompetenzen beim Bund. Also das scheint ja dem dann schon wieder entgegenzuwirken, nach dem, was Sie gerade gesagt haben.
Nicht unbedingt. Man muss das wirklich differenziert betrachten. Also dass die Novelle des Bundesinfektionsschutzgesetzes bedeutet auch, dass die Ministerpräsidentenkonferenz so nicht mehr entscheidet, sondern dass es dann beim Bundestag ist. Ja? Also stutzig macht der Automatismus, der damit hinterlegt ist. Aber das geht jetzt wirklich dann tiefer rein in das Infektionsschutzgesetz. Mir ist aber wichtig, dass, weil die Ereignisse überschlagen sich ja in so einer Krisensituation quasi von Woche zu Woche. Wir haben neue Erkenntnisse, wir haben plötzlich neue Mutanten, auf die man sich einstellen muss. Es gibt Fragen an den ein oder anderen Impfstoff, es gibt Nebenwirkungen und plötzlich gibt es einen Stopp, dann wird Impfstoff wieder zugelassen. Also es gibt ja, das ist ja unglaublich viel Dynamik drin. Ja? Also es gibt ja kaum einen Abend, wo wir nicht einen ARD-Brennpunkt nach der Tagesschau noch haben, weil einfach die Nachrichtenlage sich unentwegt zuspitzt, dann wieder etwas entschärft, dann geht es wieder los. Also deshalb kommt es mir sehr darauf an, dass wir uns vornehmen, dass wir alles das, was in dieser Krise passiert ist, dass wir das sauber auswerten und Rückschlüsse ziehen. Und zwar, was unser demokratisches System angeht, was unsere Resilienz angeht, unsere Bereitschaft, uns solidarisch zu verhalten. Was brauchen wir für Regeln? Was brauchen wir aber auch für Mechanismen, um zu solchen Entscheidungen zu kommen? Und da gibt es einen ganz konkreten Vorschlag, den haben wir von Mehr Demokratie zusammen mit drei anderen Organisationen aufgemacht. Nämlich, dass es, und da denke ich, nach der Bundestagswahl wäre genau der Zeitpunkt, dass es eine Enquete-Kommission beim Bundestag geben sollte, die sich dann diese Krise und alles, was in dieser Krise an Entscheidungen passiert ist, sehr sauber vornimmt und sehr kritisch, offen, transparent auswertet. Da müsste dann auch aufgedeckt werden, welche Beratungsinstrumente und Gremien stehen hinter diesen Entscheidungen und. Und das beim Bundestag bitte. Eine Enquete-Kommission beim Bundestag ist immer zur Hälfte von Abgeordneten besetzt, sind also alle Fraktionen vertreten, und zur anderen Hälfte von Expertinnen und Experten. Und die Aufgabe für solche Enquete-Kommissionen ist, dann Vorschläge zu machen für die Gesetzgebung. Und dann, was dann da vorgeschlagen wird, das müsste dann mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Wir stellen uns da eben einen Bürgerrat vor mit ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern, eingesetzt vom Bundestag. Da müssten die Ergebnisse dieser Enquete-Kommission hingehen und dann hätten diese ausgelosten Bürgerinnen und Bürger im Auftrag von uns allen quasi nochmal die Aufgabe, sich das anzugucken und das zusammenzubringen mit der Bürgerkompetenz. Und daraus sollten dann Vorschläge werden, was an Gesetzgebung zu ändern ist.
Was glauben Sie, was wir mitnehmen können für Krisen, mit denen wir in Zukunft konfrontiert werden? Und ich denke da jetzt vor allem an die ökologischen Krisen, die uns ins Haus stehen.
Ja, und ich wünschte mir, dass die Ernsthaftigkeit, mit der die Politik heute darauf schaut, Opfer dieses Virus zu vermeiden, dass die Politik es schafft, ihren Blick auf langfristiger einzustellen und wahrzunehmen, was da auf uns zukommt, wenn wir uns nicht ausreichend kümmern. Und das, was derzeit auf dem Tisch liegt, auch das, was die Bundesrepublik da an Klimapaket aufgemacht hat, reicht bei weitem nicht. Da muss Politik aber über sich hinauswachsen. Die Politik agiert in Legislaturperioden. Auch das Klimapaket der Bundesregierung ist gemacht in dieser Legislaturperiode, für diese Legislaturperiode und von denen, die wieder in eine Wahl gewinnen wollen und die dann selber dazu sagen, das sei das demokratische Machbare gewesen. Mehr sei nicht drin gewesen. Das empfinde ich eine Beleidigung für mich und eine Zumutung, das überhaupt so zu sagen, ja, weil diese Regierung hat sich doch überhaupt nicht die Mühe gemacht, rauszufinden, was dieser Gesellschaft, dieser Bevölkerung zumutbar ist. Die agiert in Legislaturperioden und die Legislaturperioden sind wie Scheuklappen für Politik und zwischen den Scheuklappen türmen sich die sozialen und ökologischen Probleme. Die Menschen aber selbst, die denken doch nicht in Legislaturperioden, sondern wir zu Hause in unseren Familien sind doch geübt darin, in Generationen zu denken, eine langfristige Perspektive einzunehmen. Das machen alle Eltern für ihre Kinder, das machen alle Großeltern für ihre Enkel. Ja. Und diese Kompetenz, die muss doch rein in Politik, anstatt dass die Politik sich hinstellt wie die Oberlehrer und sagen, ja, mehr sei, ist demokratisch ja nicht drin gewesen, mehr kann man diesen Menschen da irgendwo da unten nicht zumuten. Also da schwillt mir der Kamm, man hört es wahrscheinlich schon an meiner Stimme. Da muss ich mich richtig beherrschen, weil hier geht es tatsächlich ans Eingemachte, hier geht es ums Überleben. Die Klimafrage ist eine Überlebensfrage.
Ich muss trotzdem, wir sind ja auf einem Spaziergang und da kann man ja noch mal kurz...
Da kann man auch mal was
werfen oder so.
Das ist der heilige Zorn. Das ist auch was Spirituelles. Der muss raus. Ja, sonst...
Also ich dachte, wir hätten den Bogen schon beendet, aber ich kann es noch nicht so stehen lassen. Sie haben gesagt, Sie wünschen sich die Ernsthaftigkeit, mit der die Politik daran arbeitet, Opfer dieses Virus zu vermeiden, auch bei der Klimafrage, und da muss man den Blick weiten. Jetzt möchte ich mal hier so dazwischen ketzern und sagen, die kritische Stimmen sagen ja gerade, dass diese Ernsthaftigkeit, mit der die Regierung daran arbeitet, Opfer des Virus zu vermeiden, Opfer der Maßnahmen hervorbringt, und wünschen sich jetzt schon, dass da also die dass da der Blick geweitet wird und dass da nicht so sehr einseitig geschaut wird und dass alles andere als Kollateralschäden abgetan wird.
Na, was Sie jetzt ansprechen, heißt natürlich die ganzheitliche Betrachtung von politischen Maßnahmen. Und das ist ja auch richtig, dieser Anspruch. Also da das zu weiten und zu sagen, wir müssen noch ganz andere Dimensionen in diese Betrachtung mit hineinziehen, natürlich, ganz klar, ja. Das bricht aber jetzt nicht den Anspruch, den ich an Politik habe, zu sagen, wenn sich Politik entschieden hat, darauf zu gucken, was durch politische Maßnahmen vermieden werden kann, also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, ja, sondern es ist doch jetzt, dass die Politik entscheidet sich und sagt, okay, wir schauen jetzt auf die Intensivbetten, weil wenn uns es nicht gelingt, dass ein Mensch, der intensivmedizinisch behandelt werden muss, ein leeres Bett hat, in das er gelegt werden kann, dann ist das Politikversagen. Ja? Und diesen Anspruch kann ich gut verstehen. Ich habe dann Schwierigkeiten wieder damit, was da noch alles ausgeblendet wird. Ja? Und dass wir alle am Stock gehen mittlerweile und dass wir unsere depressiven Episoden haben und dass wie geht es den Kindern eigentlich, wie geht es den Solo-Selbstständigen und so weiter und so weiter. Da habe ich meine Schwierigkeiten, wie wenig das gehört wird. Aber ich sage ja auch, dass es mittlerweile erkannt ist, dass man das besprechen muss immerhin und man muss das alles auswerten. So, das haben wir alles beredet. Ich sage ja nur, dass es eine Qualität ist, wenn die Politik sich entscheidet, so vorzugehen, dass das bitte auch auf andere Politikfelder übertragen werden kann. Und dann habe ich eben kein Verständnis, dass bei der Debatte beispielsweise, ich mache jetzt mal einen ganz kleinen Punkt fest, der auch mit der Klimadebatte zu tun hat, das Tempolimit auf deutschen Autobahnen verursacht nachweislich Verkehrstote. Und es ist völlig klar, wenn wir ein Tempolimit hätten von 130, hätten wir das alles ausgerechnet. Da gibt es Studien und Untersuchungen, hätten wir eine bestimmte Anzahl von Toten weniger. Aber die Politik verweigert sich, das zu beschließen. Das geht doch nicht zusammen, das ist doch nicht logisch. Also die demokratische Schwierigkeit, die wir haben bei der Klimadebatte, ist, dass sich unser Handlungsspielraum verengt. Das heißt, alles das, was wir nicht heute an Kohlendioxid einsparen, muss morgen doppelt eingespart werden. Und das ist das ganz große, auch demokratische Problem. Also wenn heute Leute daherkommen und faseln irgendwas von Ökodiktatur, wenn wir einen wirksamen Klimaschutz verlangen, kann man den Leuten nur sagen, wenn es uns heute nicht gelingt, gegen den Klimawandel, also dem Klimawandel zu begegnen und zu einem wirksamen Klimaschutz zu finden, dann landen wir unweigerlich in einer Ökodiktatur, weil uns irgendwann gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als die Maßnahmen von oben anzuordnen. Wir haben heute noch die Möglichkeit, mit allem Ernst und mit den Menschen gemeinsam zu überlegen, was brauchen wir, damit dieses Ziel, nicht wärmer als 1,5 Grad, also das Vermeiden eines wirklich extremen Alltags für viele, viele Menschen, viele, viele Todesopfer, Hunderte Millionen von Flüchtlingen, Noch haben wir die Chance, dem gegenzuschauen. Aber die Zeit läuft weg. Und deshalb finde ich es ein Hoffnungsschimmer, dass jetzt in Deutschland, wie es in Frankreich gegeben hat, wie es in Großbritannien gegeben hat und in anderen Ländern auch, jetzt in Deutschland auch einen Bürgerrat Klima gibt. Der ist gestartet am Montag in dieser Woche.
Ja, und Sie gehören zu den Initiatoren.
Ja, wir haben das mit angestoßen und beraten von Mehr Demokratie aus auch diesen Klimabürgerrat. Wir haben ja mittlerweile von Mehr Demokratie aus zwei bundesweite Bürgerräte organisiert, einen zu Demokratiefragen und den anderen zur Außenpolitik. Und jetzt haben wir den dritten, den die Politik allerdings nicht wollte. Das muss man auch sehen. Ja? Die Politik, die erst sagt, das, was wir da vorgelegt haben, reicht zwar nicht, sagt ja die Politik selbst, aber es ist das demokratisch Machbare, also das, wo ich sage, das ist eine Unverschämtheit, die Politik sich aber nicht bewegen ließ, einen solchen Bürgerrat Klima zu organisieren, um eben mit einem solchen Bürgerrat auszuloten. Was meinen denn die Menschen, was sie sich selber zumuten würden, um sich vor diesem Klimawandel zu schützen und vor den Folgen der Erderwärmung? Das passiert jetzt über die Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft organisiert diesen Bürgerrat Klima und wird ihn dann, die Ergebnisse werden dann an die Politik gehen mit Empfehlungen. In Frankreich sind es 150 sehr konkrete Maßnahmen, die die Bürgerinnen und Bürger da aufgelistet haben. Und dann wird es an der Politik sein, das aufzunehmen. Was aber fehlt, und da kommen wir wieder aufs Demokratiesystem, was aber fehlt als Netz und doppelter Boden, unter auch diese Bürgerräte, die ja so hoffnungsbesetzt sind, ja, der Netz und doppelter Boden ist die direkte Demokratie. Was passiert nämlich, wenn das, was in einem Bürgerrat von den ausgelosten Menschen ausgearbeitet wird, nicht ernst genommen wird von der Politik? Also wenn die einfach sagt, nö, also das nehmen wir jetzt einfach nicht ernst, wir beharren auf dem, was wir hier hingelegt haben, mag sein, es reicht nicht, aber scheiß drauf. Dann braucht es die Möglichkeit, dass die Zivilgesellschaft dann die Sache selbst in die Hand nimmt. Und da gibt es nur ein verbindliches Instrument und das sind Volksbegehren und Volksentscheide. Das haben wir in allen Ländern, aber wir haben es eben nicht auf Bundesebene. Da fehlt es, sonst wäre die Klimaschutzbewegung längst auf dem Weg, ein wirksames Klimaschutzpaket in den Bundestag zu tragen.
Also man könnte ja auch einfach sehr mutig sein und sagen, man stattet den Bürgerrat mit entsprechender Kompetenz aus.
Ja, das ist so einfach nicht. Das ist immer wieder beim Grundgesetz und bei der Verfassung. So einfach ist das nicht. Also dann bräuchte es auch eine Grundgesetzänderung, wenn man das auf Bundesebene machen will. Und man darf das auch nicht verwischen. Also der Bürgerrat ist ein Ratschlag, der berät, ja, macht Vorschläge. Und das Parlament muss entscheiden, die haben wir gewählt, die sind in Verantwortung. Aber es muss eben die Möglichkeit geben, dass die Bürgerinnen und Bürger es auch selbst in die Hand nehmen und das zum Gegenstand eines Volksbegehrens und Volksentscheids machen. Das haben wir in allen 16 Bundesländern, das ist gut so, das ist dieses Netz und doppelter Boden, aber auf Bundesebene eben nicht. Und es ist fatal, dass beispielsweise die Grünen, die ja Klimaschutz ganz oben hinstellen in ihrer Prioritätenliste, ihr Grundsatzprogramm geändert haben. Die haben den bundesweiten Volksentscheid rausgeschmissen, die Forderung, und setzen nur noch auf Bürgerräte. Und das ist einfach zu kurz gesprungen, zu eng gedacht. Das ist ein klassischer Fehlschluss, ja. Weil damit man die Bürgerräte ernst nimmt, braucht es eben den Druck von unten zu sagen, wenn ihr uns nicht ernst nimmt, dann starten wir Volksbegehren, machen Volksentscheid.
Wer jetzt nicht gewählt ist in den Bürgerrat, wer nicht zu den 160 Menschen gehört, sich aber aktuell und vielleicht auch gerade in Thüringen engagieren möchte, welche Projekte gibt es aktuell, wo man einsteigen kann, die man unterstützen kann?
Ich erlebe überall in Thüringen Aufbrüche, gerade was die ökologische Frage angeht. Da liegen wir voll in dem Trend, der sich in ganz Deutschland ablesen lässt. Wir haben eine richtige Zunahme von Bürgerbegehren zu einem Ausbau des Radverkehrs beispielsweise. In Jena steht ein Bürgerbegehren dazu in den Startlöchern. In Erfurt wird es einen Bürgerentscheid geben oder der Stadtrat übernimmt die Forderung des Radbegehrens. Wir haben Bürgerbegehren in den Städten, wo es um Klimapläne geht, die von den Kommunen geschrieben werden sollen, wo die Kommunen festgelegt werden auf Klimaneutralität ab dem Jahr 2035 oder ab dem Jahr 2040, aber bitte nicht erst ab 2050. Es sind überall Aufbrüche da. Also da kann ich nur einladen, dass man sich kundig macht und guckt, was ist in meiner Region da und dann mithilft. Da wird jede Hilfe, glaube ich, willkommen geheißen. Und was dann die nächste Legislatur in Thüringen angeht, da sehe ich insbesondere zwei Projekte, die uns von Mehr Demokratie sehr am Herzen liegen, nämlich dass es endlich zu dieser Verfassungsreform kommt und wir uns die Volksbegehren, Volksentscheide in Thüringen nochmal vornehmen und da die Hürden senken und gleichzeitig dieses, was die CDU vorgeschlagen hat, mit aufnehmen, nämlich den sogenannten Volkseinwand, dass wir also Politik korrigieren, politische Entscheidungen zurücknehmen können. Das würde dann eine runde Reform geben. Und das andere ist, und das merken wir jetzt gerade in der Corona-Krise, da bin ich nochmal richtig bestärkt, dass das ein Projekt ist, das wir angehen sollten, nämlich, dass wir bei Kommunalwahlen gesetzlich ermöglichen, dass die Kommunen verschiedene Dinge ausprobieren können, um die Wahlbeteiligung zu steigern. Dafür braucht es eine Experimentierklausel im Kommunalwahlrecht, also eine Gesetzesänderung. Das ist gar nicht so kompliziert. Für Thüringen haben wir den Vorschlag ja schon ausgearbeitet, der liegt auf dem Tisch. Und da könnte man dann ohne weiteres beispielsweise bei Kommunalwahlen sagen, ja, wir wollen mal ausprobieren, automatische Briefwahl für alle, also die automatische Zustellung von Briefwahlunterlagen an alle Wählerinnen und Wähler. Das geht momentan nicht, das gibt das Kommunalwahlrecht nicht her. Aber wir merken bei Corona jetzt, wie notwendig das wäre, damit wir die Wahlen absichern. Ja, das ist der Grund, auf dem wir stehen. Da kann man auch nicht dran deuteln. Gleichzeitig finde ich, sollten die Wahllokale geöffnet bleiben. Und Beispiele zeigen, dass, wo man die automatische Briefwahl hat, die Menschen das auch nutzen. Der überwiegende Teil nutzt dann die Briefwahl. Und es gibt immer noch welche, die sagen, nee, ich vertraue dem nicht oder ich will ins Wahllokal, das bin ich so gewöhnt, das ist Tradition. Und das muss auch möglich sein. Aber das ist zum Beispiel eine Lehre, die man jetzt aus der Krise ziehen kann, dass das, was wir da vorschlagen, wir nennen das Kommunen als Labore für ein modernes Wahlrecht, dass man das endlich auch mal einführt. Das wäre dran.
Herr Beck, Ich habe jetzt mehr Hoffnung als vor zu Beginn unseres Spaziergangs, muss ich sagen. Also ich möchte mich da ganz herzlich bedanken. Also danke.
Gerne. War ja ein langer Spaziergang. War ja fast eine Wanderung, oder?
Das war unsere Quality Time. Ganz herzlichen Dank an Ralf-Uwe Beck für die gemeinsam verbrachte Zeit. Und für alle Fragen, die heute nicht gestellt werden konnten, wird es Raum geben in der Zukunft, zum Beispiel bei einer Vorausgabe unserer geplanten Denkwerkstatt, einem Online-Seminar mit Ralf-Uwe Beck und Alexander Poray vom Benediktushof Würzburg am Donnerstag, dem 3. Juni 2021 um 18:30 Uhr.